Einen wunderschönen guten Morgen. Es wurde schon viel gesagt. Danke für die gute Anmoderation. Es ist schön, hier zu sein. Ich bin für 2 Monate euer theologischer Praktikant. Ja, ich sitze so nah, wie es geht, am Stefan, höre jedes Telefonat, jedes Wort, jede Einzelheit, die mir später im Dienst hilft, um genau sowas an den Start zu bringen, wie ihr es hier habt. Eine herzliche, warme, offenherzige Gemeinde, wo ich mich sehr wohlfühle. Ich bin seit einer Woche hier. Vielen Dank an alle, die mich aufgenommen haben, an alle, die mich so gut begrüßt haben. Es ist richtig nice, bei euch zu sein. Und ich bin gespannt, was Gott heute Morgen vorhat. Und eine Sache, die mir direkt am Anfang gekommen ist, ist die Frage, wer von euch mag Investitionen? Ich brauche Hände, Investitionen. Es gibt, ich sag mal, ich bin so ein Investitionskönig. Ich investiere, egal ob es schlau ist oder nicht. Da habe ich ein bisschen Lehrbedarf. Aber ich glaube, dass es Investitionen gibt, die langfristig Sinn machen. Und ich glaube, dass es Investitionen gibt, die einfach so ein richtiger Flop sind. Und ich will euch mal was vorlesen, das habe ich gefunden. Das hat mich zutiefst bewegt. Also, wer vor 18 Monaten 1.150 Euro in Aktien von der Commerzbank investiert hat, durfte sich 18 Monate lang über fallende Aktienkurse ärgern und hatte am Ende noch ganze 215 Euro übrig. Wer dagegen vor 18 Monaten 1.150 Euro in Krombacher Bier investiert hat, hatte erstens viel Spaß, zweitens hat er ein Stück Regenwald gerettet und am Ende hatte er sogar noch 225 Euro Leergut übrig. Also, wir merken, es gibt Investitionen, die sind gut, die gehen auf, es gibt Investitionen, das ist ein bisschen schwierig. Und ich kann mich, wenn ich so über Investitionen nachdenke, erinnere ich mich an mein erstes Mal im Fitnessstudio anmelden. Es gibt bestimmt einige hier, die sehr diszipliniert sind, aber ich glaube, es gibt auch einige hier, die so drauf sind wie ich. Die machen aus dieser, ich sag mal, ja, aus dieser Bezahlung für eine Sache, die man in Anspruch nimmt, eher so ein Spendending, ja. Man gibt den einfach, man weiß, das Fitnessstudio, das braucht noch 20 Euro, auch wenn ich nicht komme. Das ist eine gute Sache. Oder aber auch eine schöne Investition, die mich immer wieder zu Herzen bewegt. Meine erste Zimmerpflanze, als ich ausgezogen bin. Eine Woche hatten wir eine gute Zeit. Danach hatte ich nur noch eine gute Zeit und sie nicht, weil ich sie leider vergessen habe. Oder auch schön, vielleicht ist es einigen schon aufgefallen, meine weißen Schuhe. Ich liebe Schuhe, ich investiere gerne und 2 Jahre habe ich gewartet, bis ich da rein investiert habe. Also warten lohnt sich, vor allem wenn der Preis dann runtergeht. Und es gibt, wie gesagt, Investitionen, da ist es witzig drüber zu reden. Ja, so eine Zimmerpflanze oder ein Fitnessstudio als Investition zu bezeichnen, wo man nicht hingeht, das ist so die eine Sache. Aber ich glaube, es gibt auch Investitionen, die wirklich sinnvoll sind und die eine Tragekraft haben. Was ist mit dem ersten Haus? Kaufe ich's? Kaufe ich mir ein Haus an einem Ort, wo ich sesshaft werden will, wo ich sein will, wo ich glaube, hey, hier fühle ich mich wohl? Oder wie ist es mit dem ersten Auto nach dem Studium? Mein alter blauer Fiat Punto hat einen Getriebeschaden und ich will jetzt nicht nochmal einen Fiat Punto fahren. Ich brauche ein Auto, was Zukunft hat, wo man Familie mitnehmen kann. Und es gibt Investitionen, die bereichern dein Leben und die haben eine Langfristigkeit. Aber ich möchte dir heute Morgen eine Sache sagen. Es gibt Investitionen, die haben Ewigkeitspotenzial. Es gibt Investitionen, die haben absolutes Ewigkeitspotenzial. Und ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, Investitionen in andere Menschen haben Ewigkeitspotenzial. Investitionen in andere Menschen haben Ewigkeitspotenzial. Wo du vielleicht dein Haus bis zu deinem letzten Lebtag genießen kannst, sind Leute, die was in dir gesehen haben und gesagt haben, du machst einen Unterschied, die dich darüber hinaus noch tragen, weil du im Himmel sehen wirst, was deine Früchte sind, weil du auch weitergeben konntest. Und deswegen haben wir die Themenreihe Hero Maker angefangen. Es geht darum, wie wir Leute zu Helden machen. Es geht darum, wie wir Leute sehen, stärken und fördern und ihnen sagen, hey, in dir liegt was und ich mache die Bühne frei für dich. Und es ist wichtig, dass wir genau das tun, dass wir nicht nur Sachen im Kopf haben, sondern dass wir anfangen, aktiv zu werden. Und ich glaube, dass dieses Thema heute, wie mache ich meinen Mitarbeiter zum Helden, wirklich was sein kann, was uns nur mal neu inspiriert und was uns nochmal neu anspricht, Schritte zu gehen, um andere Leute nach vorne zu bringen. Und vielleicht hast du sofort Leute in deinem Kopf, wo du weißt, ja, die haben alles gegeben. Die haben alles gegeben, dass ich heute da sein kann, wo ich bin. Vielleicht hast du auch Leute im Kopf, wo du sagst, hey, wenn die Person mich nicht immer klein gehalten hätte und wenn diese Person mal in mich investiert hätte, dann wäre ich weitergekommen. Oder vielleicht erinnerst du dich an deinen Fußballtrainer, der dich aufgestellt hatte, obwohl du gefühlt zwei krumme Beine hattest. Aber heute bist du im Sturm und knallst die Dinger ein nach dem anderen rein. Oder aber du denkst dir, hey, wenn meine Familie, meine Eltern mir wenigstens einmal gesagt hätten, du kannst was, dann wäre ich heute ein anderer Mensch. Und es gibt eine Person, von der wir in der Bibel lesen dürfen, die das wirklich gut beherrscht, Leute zu sehen und Leute zu fördern. Und heute möchte ich mit euch über Barnabas sprechen. Barnabas ist ein Typ, der ist in Zypern aufgewachsen, kommt aus einer priesterlichen Familie. Man fühlt sich so an, als ob er immer eher das zweite Glied ist in der Predigt. Ja, er war im Gespräch, dass er einer der 12 Apostel werden sollte, aber ist es nicht geworden. Ja, während die Jünger unterwegs waren und Gutes getan haben, ist Barnabas nach Hause gegangen, hat sein Grundstück verkauft, hat das Geld genommen, hat es den Aposteln gegeben, hat gesagt, helft den Bedürftigen. Die Bibel spricht sogar davon, dass Barnabas eine Person ist, die einen edlen Charakter hat, die voll des Glaubens ist und die ein Ermutiger ist. Und diese Person möchte ich dir heute vorstellen und dass wir uns das Ding nochmal genau angucken. Wer war Barnabas und was hat Barnabas gemacht und warum war Barnabas so wichtig? Barnabas war deshalb wichtig, weil genau 4 oder 5 Mal, was in der Apostelgeschichte über ihn steht, aber er mit seinem Einsatz für uns maßgeblich entscheidend ist, dass wir das Neue Testament so haben, wie wir es haben. Barnabas ist nämlich die Person, die Paulus gesehen hat, Paulus gestärkt hat und Paulus gefördert hat. Barnabas ist die Person, die gesagt hat, dieser Paulus, den wir heute kennen als den ganz Großen, ja, wir haben Hauskreise, da reden wir über Paulus, wir sind unterwegs und denken, oh, wie hätte Paulus das gemacht, wenn er jetzt zu Nichtchristen redet, dies, das. Aber Paulus hatte einen Vorgänger, der in ihn investiert hat. Und das war Barnabas. Und Paulus kommt hat einen schwierigen Start. Paulus war nämlich der Typ, der früher gar kein Christ war, sondern der früher die Christen verfolgt hat. Der gesagt hat, ich finde die Leute und ich bringe die in den Knast. Ich finde die und dann mache ich, dass keiner mehr von denen redet. Und Paulus war also wieder mal auf dem Weg, oh, Dankeschön. Paulus war also wieder mal auf dem Weg, um Leute zu verfolgen. Und auf diesem Weg ist ihm Gott begegnet und er hat sein komplettes Sein verändert. Er hat erkannt, dass es einen Gott gibt, der Großes vorhat. Und die Leute, die er verfolgt hat, von denen wollte er nun einer werden. Das Problem war nur, diese Jünger, die kannten Paulus, weil sie vor ihm immer geflüchtet sind. Und als Paulus versucht hat, sich anzunähern, zu sagen, hey Jungs, ich bin jetzt einer von euch, ich will mit euch rausgehen, ich will mit euch predigen, ich will mit euch die Welt verändern, haben die gesagt, pass mal auf, ich weiß nicht, welchen Trick du hier machst, aber ich glaube, da steckt irgendwas dahinter, was uns reinlegen will. Und in diese Szene, genau in diese Szene, kommt Barnabas rein. Und ich möchte mit euch als erstes Apostelgeschichte 9, Vers 27 lesen. Das müsste die zweite Folie sein. Doch schließlich führte Barnabas ihn, also Paulus, zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er berichtete ihnen, was der Herr zu ihm gesagt hatte und wie mutig Paulus in Damaskus im Namen von Jesus gesprochen hat. Auch wenn Barnabas vielleicht eine Person war, die immer in der zweiten Reihe war, ist man sich trotzdem ziemlich sicher, dass der Kerl einen Einfluss hatte. Der war ein pfiffiger Typ. Der hatte was zu sagen. Die Leute sind teilweise zu ihm gekommen, haben ihn Sachen gefragt. Ich meine, wenn jemand dabei oder kurz davor ist, zu den 12 Ängsten von Jesus zu gehören, dann muss er entweder sehr lernfähig sein oder halt schon gewisse Sachen mitbringen, wo Jesus gesagt hat, das sehe ich und das will ich mitnehmen. Und dieser Barnabas, der so gut anerkannt war, geht also zu den Jüngern, wo Paulus immer versucht hat anzuklopfen und sagt, Jungs, Dieser Paulus, das ist eine Goldgrube. Dieser Paulus hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Legt eure Vorurteile ab. Wir müssen den in unser Team aufnehmen. Barnabas verbürgt sich. Er geht mit Paulus hin und sagt, ey, weißt du was? Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber dieser Typ, der ist gut drauf und der muss dabei sein. Und wenn das nicht klappt, dann ist mein Name im Spiel, aber ich vertraue dem. Und ich glaube, das Ganze ist daher entstanden, weil Paulus etwas gesehen hat. Barnabas etwas gesehen hat, diesen Namen. Weil Barnabas etwas gesehen hat in Paulus. Und deswegen möchte ich heute Morgen zu meinem ersten Punkt kommen. Ein Hero Maker sieht etwas in anderen. Ein Hero Maker sieht etwas in anderen. Vor circa 2 Jahren war ich das letzte Mal in meiner alten Gemeinde, ich komme aus der Nähe von Bielefeld, um einfach auf Wiedersehen zu sagen, weil ich auch nach Amerika geflogen bin und dann umziehen wollte, um eine Ausbildung zu machen. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, die bis heute wirklich maßgeblich für meinen Weg war. Und zwar kam ein damaliger Pastor zu mir und hat gesagt, du Lars, wir müssen uns mal kurz unterhalten. Und ich habe gesagt, okay, was kann ich für dich tun? Und er sagt, hey, komm, wir setzen uns mal hin. Wir haben uns hingesetzt und er meinte, du, bist du dir sicher, dass du eine Ausbildung machen willst als Informatiker? Bist du dir sicher, dass du das machen willst? Und ich habe mir so bei mir gedacht, ja klar, ich studiere, ich gründe eine Familie, ich fange an zu arbeiten, ich kaufe ein Haus, ich habe ein schönes Auto und läuft, ist gut. Funktioniert bei meinen Eltern, funktioniert bei mir auch. Und dann guckt er mir tief in die Augen und sagt etwas, was ich nie wieder vergessen werde. Er sagt zu mir, hey Lars, du weißt ja, dass ich nach Berlin ziehe und dort eine Gemeinde übernehme. Und ich brauche einen Jugendpastor. Und ich sehe in dir alles, was man als Pastor braucht. Willst du mit mir mitkommen und anfangen, Theologie zu studieren und mein Jugendpastor werden? Und ich saß vor ihm und mich hat das kalt gelassen. Ich habe gesagt, Pastor, ich werde niemals Pastor. Niemals werde ich Pastor. Und ich bin von diesem Treffen weggegangen und habe so gedacht, meine Güte, der sieht auch Sachen. Aber heute, wenn ich mich daran zurückerinnere, muss ich sagen, dieser Punkt hat nachträglich einiges in mir verändert. Wenn ich auf Beröa sitze und Hebräisch habe oder Griechisch und ich am Verzweifeln bin und ich habe das Gefühl, es kommt wieder eine Predigt, ich habe noch nie gepredigt, ich muss die und die Klausur machen, ich muss das Team leiten, bin ich eigentlich richtig, warum arbeite ich nicht woanders? Dann erinnere ich mich an diese Worte, I see in you, ich sehe was in dir. Und lasst uns wieder mehr aufeinander zugehen und sagen, ich sehe in dir. Ich sehe in dir. Darum geht es nicht, dass wir das Nonplusultra sehen, dass wir immer sehen, dass jemand schon perfekt ist und genau der Richtige ist. Aber es geht darum, dass man Ansätze erkennt, dass man sagt, hey, vielleicht bist du unzufrieden, wie du Gitarre spielst. Hey, und ich bin Musiker, ja, ich höre das auch, aber da ist Potenzial. Da ist Potenzial. Oder auf der Arbeit, wenn du an deinem Schreibtisch sitzt und ein Azubi kommt vorbei und der hat immer so eine grundnatürliche Ausstrahlung, aber ist am Meckern, oh, mein Ausbildungsleiter, der macht mich wieder fertig. Dann mal hinzugehen und zu sagen, hey, weißt du was? Ja, die Umstände sind schwierig, aber ich sehe in dir, dass du eigentlich niemand bist, der viel meckert, sondern ich sehe in dir eine fröhliche Person. Du kannst Leute anstecken mit deiner Fröhlichkeit, du kannst die Stimmung aufheitern. Lasst uns da wirklich schauen, dass wir anfangen, wieder auszusprechen, was wir sehen. Und selbst wenn du die einzige Person bist, die in einem Troublemaker-Grundschulkind, was nur Dönnekens macht, siehst, dass dieser ein geborener Handballer ist, dann sag es ihm. Das kann den Unterschied machen. Das kann den Unterschied machen und Leute nicht nur darauf aufmerksam machen, was sie können, sondern ich glaube, es kann Leben positiv verändern, weil sie einen Halt in ihrem Leben finden und sagen, hey, ich kann doch was. Und dafür will ich an den Start gehen und das will ich weiter voranbringen. Und du fragst dich vielleicht, okay, dann sehen wir Sachen, aber wie geht's weiter? Und ich habe es eben schon gesagt, ich bin gegangen, als mein Pastor mit mir gesprochen hat. Ich bin gegangen, habe gesagt, danke, schön, dass du mir das gesagt hast. Und es hat mich nicht interessiert. Aber mein Glück war, dass ich viele Freunde habe, die nicht nur was von mir gesehen haben, die nicht nur was in mir gesehen haben, sondern die mich auch gefördert und gestärkt haben. Und das ist der zweite Punkt, auf den ich hinaus will. Und in Apostelgeschichte 11, Vers 26 sehen wir, dass Paulus genau dasselbe auch macht. Paulus nicht, Barnabas. Mann. Also, nochmal, zurück. Also, in Apostelgeschichte 11, 26 sehen wir, dass Barnabas genau dasselbe macht. Er hat was gesehen, er hat ihn verteidigt, er hat ihn in die Riege der Jünger geholt, er hat das Misstrauen abgebaut, weil er mit seinem Namen gebürgt hat und gesagt hat, der Typ ist gut. Und jetzt macht Barnabas Folgendes. Er geht an einen Ort, der sich Antiochien nennt, weil er berufen wird. Und in Antiochien weiß man, da geht es richtig ab gerade. Da gehen die ganzen verfolgten Christen hin, die gehen nach Antiochien und die wissen, da sind sie sicher. Und dort fangen die verfolgten Christen an, das Evangelium zu predigen. Diese Botschaft, dass in Antiochien was Großes passiert, hört man in Jerusalem. Und die Leute sagen, Barnabas, wir vertrauen dir. Geh doch mal bitte nach Antiochien und check die Lage. Guck doch mal, was da los ist. Und Barnabas geht hin, guckt sich das an und ich glaube, er erlebt da seinen pastoralen zweiten Frühling. Weil ihr müsst euch vorstellen, er kommt in einen Ort, wo du als Pastor nichts machen musst und alle sind feurig. Er kommt dahin, alle sind am Predigen, alle sind am Beten, alle erzählen von Jesus. Und am Ende des Gottesdienstes sitzt er eigentlich nur in der ersten Reihe. Jemand kommt zu ihm und sagt, Pastor, du machst einen guten Job hier. Hammer, also nehme ich später. Das ist eine gute Sache. Aber Barnabas könnte sich halt darauf ausruhen. Aber was Barnabas macht, ist ein folgenden Schachzug. Er sagt, dieses Umfeld hier, das ist so gut, ich hole meinen Schüler Paulus und den nehme ich mit da und setze ihn da rein und da kann er lernen und sich ausprobieren, weil ich will nicht nur was in ihm sehen, ich will ihn auch stärken. Und Apostelgeschichte 11, Vers 26 lesen wir genau darüber. Als er ihn gefunden hatte, also Barnabas ist zurückgegangen, um Paulus zu suchen, als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten eine große Anzahl Menschen. Barnabas ergreift die Chance, um Paulus zu fördern und zu stärken, wie es nur geht. Wie es nur geht. Und das Umfeld ist geschaffen. Das Umfeld ist gut in Antiochien. Und er sagt, das muss ich machen. Ey, dafür gehe ich 10 Tage los und hole ihn und gehe 10 Tage wieder zurück. Hauptsache, Paulus kommt dort an, wo er ankommen soll. Und heute kennen wir Paulus als den Apostel der nicht, Juden. Genau weil er in Antiochien war, weil er dort die Nicht-Juden, die Christen geworden sind, gelehrt hat. Und was haben wir Barnabas zu verdanken? Weil Barnabas gesagt hat, ich ruhe mich nicht aus und ich nehme das, sondern die Plattform, die mir da gegeben wird, gebe ich ab an Paulus, damit aus Paulus das wird, was Gott mit ihm vorhat. Und meine Eltern, auch wenn sie heute leben und nicht vor 2000 Jahren, sind für mich ähnlich, wenn nicht sogar genauso. Ich komme aus einem ganz normalen Familienhaushalt. Meine beiden Eltern arbeiten, ich habe 2 Geschwister, ich bin aber als Einzelkind groß geworden, weil die Geschwister so alt waren, dass sie ausgezogen sind. Und wenn ich mich an eine Sache zurückrenne oder wenn du mich fragen würdest, hey, was begeistert dich am meisten bei deinen Eltern, dann würde ich sagen, meine Eltern haben alles gegeben, um mich zu fördern. Ich weiß, dass das Geld immer knapp war Ende des Monats. Wir hatten kein Minus, aber es war knapp. Man musste knapp kalkulieren, dass man durchkam. Aber immer wenn ich auf einen Auftritt musste, weil ich Schlagzeuger bin, hat sich mein Papa ins Auto gesetzt und ist mit mir dahin gefahren. Ich kann mich erinnern, dass ich im Sommer, da war nichts, da war nicht mein Geburtstag, da war nicht Ostern, da war nicht Weihnachten. Ich sitze vor dem Fernseher und es klingelt und ich denke so, Papa, warum klingelst du? Das ist doch ein Schlüssel. Er sagt, komm mal raus. Und ich komme raus und gehe ins Auto und er sagt, guck mal. Und ich sehe, dass sie zum ersten Mal ein Schlagzeug für mich gekauft haben. Und nicht nur ein 200-Euro Schlagzeug, sondern das war 1.200 Euro. Meine Eltern sind wirklich, jawohl, da hinten ist einer wach. Und meine Eltern sind wirklich für mich Personen, die es mir nah greifbar machen, was es heißt zu fördern, alles zu geben. Das heißt nicht, sich über alle Maßen zu verschulden oder zu strecken und zu versuchen, Sachen zu machen, die man nicht hinkriegt. Aber aus dem Rahmen zu schauen, wo kann ich vielleicht ein Stück zurückstecken und wo kann ich dem Gegenüber ein bisschen mehr geben, ein bisschen mehr Raum geben, ein bisschen mehr Bühne geben, ein bisschen mehr Geld investieren. Ey, dann esse ich meinen Lieblingsjoghurt mal nicht, aber das spare ich ein Jahr und dann kaufe ich ihm die erste Gitarre. Oh, das wird schwierig, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich bin begeistert davon, weil ich glaube wirklich zutiefst, sehen und stärken ist etwas, was unsere Welt verändern kann. Und ja, das klingt immer so groß, unsere Welt, wir sind hier Nördling, aber ich will das ganz bewusst so verstehen lassen, weil es ein göttliches Prinzip ist, was er uns durch Barnabas zeigt und deswegen glaube ich, dass das Potenzial hat, alles neu zu machen. Und jetzt bist du dann quasi an dem Punkt und sagst, jo, jetzt habe ich jemanden gesehen und ich stärke ihn. Was mache ich dann? Und ich sage dir eins, wir müssen Leute senden. Wir müssen Leute senden. Und zwar geht es darum, dass wir nicht nur Leute haben, die wir sehen und an unsere Seite holen und dass wir sie stärken und aufbauen, sondern eigentlich muss unser Ziel sein, Jünger zu machen. Das sagt die Bibel, geht raus und macht Jünger. Und was Jünger machen heißt, ist Folgendes. Ich sehe jemanden, ich nehme ihn mit, ich stärke ihn, so lange bis er besser ist als ich, weil er auf meinem Erbe steht und dann sende ich ihn. Und dann sage ich, weißt du was, du kannst mehr als ich. Entweder du bringst mir was bei oder du gehst raus, nimmst die neue Leute und fängst an, diese zu trainieren, und so dass ich auch wieder neue Leute gebe. Und ich sage euch eins, das ist nicht einfach. Es macht was mit dem Ego. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich bin mein Leben lang auf der Bühne groß geworden als Schlagzeuger. Und jetzt Leute zu sehen, die ich ja trainiert habe und Schlagzeug spielen lassen sollte, das ist nicht immer einfach. Das ist wirklich nicht immer einfach. Man hört hier, da könnte ein bisschen was besser werden, da könnte ein bisschen was besser werden. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Fehler zu zählen und deswegen zu sagen, oh, dich lasse ich nicht da hoch. Es geht darum, Fehler auszumerzen. Und das machen wir genau dadurch, indem wir die Leute ranlassen und sagen, go for it, go for it. Ich bringe dir alles bei, was ich kann. Und dann sende ich dich. Und in Apostelgeschichte 15, Vers 39 sehen wir zumindest, dass Barnabas und Paulus sich trennen. Ich lese euch das mal kurz vor. Ihre Uneinigkeit in dieser Frage führte dazu, dass sie sich trennten. Barnabas segelte mit Markus nach Zypern. Paulus wählte Silas als Begleiter. Was ich nicht sagen möchte, und das mache ich direkt von vornherein klar, senden bedeutet nicht, wir streiten uns, wir mögen uns nicht mehr und wir sagen dann, hau ab, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das nicht. Aber ich möchte diesen Vers mal von einem anderen Blickpunkt beachten. Und zwar, wie leicht fällt es dir, loszulassen? Wie leicht fällt es dir, loszulassen? Ich habe mich dann ein bisschen bei Stefan informiert, weil ich selber keine Kinder habe. Aber er hat einfach so ganz trocken beim Kaffee gesagt, der Abnabelungsprozess der Kinder kommt irgendwann. Und entweder ich halte sie fest und dann kommen sie nie wieder, oder ich lasse sie los und sie kommen immer wieder. Ihr habt einen weisen Pastor. Das hat mich auch umgehauen. Und ich glaube, dass, ja, sie haben sich gestritten, ja, es war ungünstig. Aber eins bin ich mir sicher, Barnabas konnte es, Paulus freizulassen. Es ist nichts überliefert, ob Barnabas ihm nochmal geschrieben hat und gesagt hat, du, wie wir auseinandergegangen sind, boah, es ist schwierig, tut mir leid. Aber was wir wissen ist, dass Paulus in seinen Briefen, die nach der Apostelgeschichte geschrieben werden, immer wieder erwähnt, Barnabas ist ein guter Typ. Barnabas war mit mir unterwegs. Barnabas und ich haben gelernt. Und daraus schließe ich so ein bisschen, dass sie wohl doch hoffentlich ein Stück weit Versöhnung irgendwie auch hatten und sich loslassen konnten. Und Paulus gesehen hat, hey, ich bin jetzt bereit, den Silas mitzunehmen. Ich habe alles gelernt von Barnabas und jetzt nehme ich Silas und push den richtig. Und Barnabas hat sich gesagt, hey, dieser Paulus, wenn wir jetzt noch weiter zusammen sind, der wächst über mich. Das könnte mehr Reibereien gehen. Er fängt an, eigene Meinungen zu bilden. Der ist krass. Ich glaube, es ist gut, sich zu trennen. Und ich nehme den Markus mit. Und so gehen sie getrennte Wege. Und auf einmal wird aus Barnabas, der Paulus angeleitet hat, wieder jemand, der wen anders anleitet. Aber aus Paulus, der angeleitet wurde, wird auch jemand, der anleitet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Kern, den ich hier aus dieser Botschaft sehe. Ein Hero Maker sendet den anderen. Ein Hero Maker sendet den anderen. Und ich und wir, besser gesagt, können diese Chance ergreifen und annehmen und sagen, hey, ich möchte mich nicht im Streit senden mit der Person, die ich fördere. Ich möchte nicht im Streit gehen. Ich möchte nicht die Person sein, die klammert und sagt, hey, aber bleib doch hier, ich brauche noch jemanden, der morgens immer meinen Kaffee macht oder so. Nee, wir können die sein, die sagen, weißt du was, ich kann mich noch erinnern, als ich dich vor 5 Jahren kennengelernt habe. Und jetzt sehe ich, dass du mir aber 50 Jahre voraus bist. Und ich glaube, es ist dran, dass du die Bühne einnimmst, weil du eine größere Begabung dafür hast als ich. Und ich fülle diese Bühnen nur so lange, wie ich es kann. Und dann gebe ich es ab, weil es immer Leute geben wird, die besser sind. Und das ist ein schwieriges Ding. Ich erinnere mich noch daran, als ich gerade angefangen habe, in der Jugend zu predigen und auch in der Jugend im Kernteam anzusteigen. Da fingen wir so mit 30 Leuten an. 30 Leute, richtig gut. Und ich habe mich auch gefreut. Ich dachte, oh, endlich mal eine volle Jugend. Ist auch schön, ist ein guter Einstieg. Und wir haben so einfach unseren Ding gemacht. Wir haben Lobpreis gemacht, wir haben für die Leute gebetet, wir waren für sie da. Wir haben viel ermutigt, wir haben viel in ihr Leben gesprochen. Und ich kann mich noch daran erinnern, ein Jahr später komme ich in die Jugend und es sind 5 Leute da. 5 Leute. Und ich gehe zu meinem Jugendpastor und damals oder heute auch noch besten Freund Kai und ich sage, du Kai, wo sind die Leute hin? Und er sagt so, ja, die machen jetzt einen guten Job. Und ich sage, wie einen guten Job? Ja, die Alina, die macht jetzt die Kidsarbeit in einer anderen Gemeinde. Der Kevin, der geht gerade raus und macht die Flüchtlingsarbeit. Der Steven ist auch dabei und hat auch die Flüchtlingsarbeit. Der René, der ist jetzt Lobpreisleiter bei sich in der Gemeinde. Und ich weiß noch, wie sauer ich war. Ich war wirklich sauer. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Wir machen so ein gutes Programm und die Leute kommen und haben eine gute Zeit und Lobpreis klingt so viel besser mit 30 Leuten, es ist lauter, dies, das. Warum geht ihr jetzt alle? Und es hat mich ein Jahr gedauert. Und es hat ein Jahr gedauert, bis ich verstanden habe, eigentlich ist das, was Jüngerschaft ist. Eigentlich ist das, was Gott uns aufs Herz geben will, Tag für Tag. Nicht festzuhalten und zu sagen, hey, wir in unserer Suppe, wir halten die ein bisschen am Köcheln, sondern wir kochen das Ding auf, dass es gut schmeckt und wir verteilen es an die anderen. Und heute, wenn ich die sehe, meine Leute von damals, wenn ich nach Hause fahre, ich bin absolut begeistert, wo die überall gelandet sind. Was für Aufgaben die haben. Die haben teilweise mehr Verantwortung und größere Aufgaben wie ich als Peruaner. Und ich könnte richtig mich ärgern. Ich könnte sagen, ich studiere doch Theologie, warum mache ich nicht sowas? Aber immer mehr und mehr gibt Gott mir eine Freude zu sagen, hey, das, was die machen, ich glaube, das ist der richtige Weg. Es geht nicht darum, dass ich hier stehe und ein bisschen schön predige und alle sagen, hey, hast du toll gemacht. Es geht darum, dass ich Vorbild bin, andere sehe, andere stärke und dann aussende. Und vielleicht hast du dich in einem dieser 3 Punkte wiedererkannt. Vielleicht denkst du, ey, stimmt, im Sehen, da habe ich mich wiedererkannt. Ich habe da diese Person im Kopf, die ich immer sehe, in der ich was sehe. Vielleicht ist das sogar diese Person, die so ein bisschen anstrengend ist, mit der irgendwie keiner reden will. Und ich weiß auch nicht, wie ich da rangehen soll. Aber da möchte ich dich heute ermutigen, dass du dir einfach überlegst, wie kannst du dieser Person begegnen und das sagen, was du auf dem Herzen hast. Es muss nichts Großes sein. Es muss nicht sein, hey, ich sehe in dir, du wirst Commerzbank-Chef und brichst den Laden wieder nach vorne, dass die Aktien besser sind. Keine Ahnung. Aber ein einfaches, hey Magda, ich sehe was in dir und ich glaube, dass du da bist, weil du Leute ermutigen sollst. Das reicht. Das reicht, um Leuten zu zeigen, du bist was wert. Um wirklich zu zeigen, hey, da steckt was in dir. Und wenn du da dich aufhältst in dieser Phase, hey, dann nimm doch nach dem Gottesdienst dein Handy raus. Schreib eine WhatsApp, mach eine Sprachnachricht, schick eine Mail. Frag, hey, können wir Kaffee trinken gehen? Können wir was essen gehen? Darf ich dich einladen? Ich möchte mit dir mal reden. Geh nach dem Gottesdienst auf die Person zu und sag, ich sehe was in dir. I see in you. Und wenn die Person nicht sofort angesprochen ist, mach dir nichts draus. Bei mir hat es 2 Jahre gedauert, bis ich gecheckt habe, dass Leute was in mir sehen. Oder aber du bist in der Phase, wo du sagst, ich habe was in jemandem gesehen und ich habe auch einen Trainee. Ich habe jemanden, den ich stärke. Dann möchte ich dich herausfordern und sagen, ich weiß, es ist schwierig, Leute zu motivieren, die sehr zu kämpfen haben mit ihrem Selbstbewusstsein. Aber da geht es nicht darum, sie zu überfordern, sondern sie zu fördern. Und es geht darum, vielleicht die kleinen Dinge zu finden, wie man sie an Sachen gewöhnt. Beim Lobpreis eine Person mal mit auf die Bühne zu stellen, ein Mikrofon zu geben, zu sagen, hey, krieg erstmal ein bisschen das Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Wir machen dein Mikrofon noch aus, sing einfach für dich. Es geht darum, dass du rankommst und dann führen wir dich langsam ran. Oder aber ins Kaffee-Team zu sagen, hey, du hast das auf dem Herzen, auch so Barista-mäßig unterwegs zu sein, komm doch mal erstmal mit und hinter die Theke. Komm mit hinter die Theke, guck an, wir reden, wir quatschen ein bisschen, wir gucken, was die Leute so, wie die drauf sind, wir machen Kaffee und dann schauen wir mal. Oder aber auch zu deinem Azubi in der Firma oder zu einem Azubi in deiner Firma zu sagen, hey, pass auf, ich bin heute auf Dienstreise, ich quatsch mal mit deinem Ausbildungsleiter, ob du nicht mitkommen kannst. Ob du nicht mitkommen kannst, einfach mal, damit du dein Horizont erweitert wird. Damit du siehst, hey, es gibt auch noch was anderes außerhalb der Firma. Such dir Möglichkeiten und überleg dir, wie du Leute Schritt für Schritt dahin führen kannst, dass aus ihnen Helden und am Ende Heldenmacher werden. Oder aber der Abnabelungsprozess, der nicht so ganz einfach ist, steht dir bevor. Du merkst, boah, ich bin jetzt schon seit 4, 5 Jahren an einer Person dran und ich merke einfach, die kann alles von mir. Die kann alles von mir, was ich geben konnte. Sie ist so fit mit dem Internet und bei YouTube unterwegs und die weiß mehr als ich. Hey, dann will ich dich ermutigen, lass sie los. Lass sie los. Aber ich gebe dir einen Tipp. Bete und sag, Gott, lass es meinem Herz einfach fallen, dass ich diese Person loslasse. Aber schenk mir auch eine neue Person, weil Gott, du weißt, dass ich Unterstützung brauche. Ich glaube, es geht nicht so sehr darum, Leute loszulassen und dann hast du ein Problem und bist Stress überlastet. Ich glaube, es geht darum, ehrlich vor Gott zu werden und zu sagen, hey, ich möchte diese Person senden, aber Gott, ich brauche wen. Ich brauche wen, weil ich auch Hilfe brauche. Und Gott wird es erhören. Da bin ich mir viel, viel sicherer als über alles andere, weil Gott Gebete hört. Jetzt habe ich den Satz noch gerettet. So, also, sei wirklich, oder nicht sei, das klingt immer so doof, ich will das auch. Lasst uns Leute sein, die das Gold in anderen sehen. Lasst uns Leute sein, die nicht nur irgendwie den Nebel der Vergangenheit auf Leuten, auf dem Leben der Leute sein, sondern lasst uns in den Nebel reingehen, lasst uns durch den Nebel durchgucken und schauen, wo ist das Gold? Wo ist das Gold? Barnabas hat das gemacht. Barnabas hat sich nicht von der Vergangenheit von Paulus irritieren lassen. Barnabas hat gesagt, ey, boah, sieht schwierig aus, aber ich gehe mal nah ran an ihn. Ich gucke mal, was da drin ist und hat es gefunden. Und heute verdanken wir ihm, dass Paulus, ich würde behaupten, 50% des NTs geschrieben hat, wo wir servieren von CERN. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Zum Abschluss möchte ich nochmal mit uns beten. Und bevor ich das aber tue, will ich nochmal ein bisschen größer denken, nochmal ein bisschen weiter denken. Und nimmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt diese ganzen Standardfloskeln von wir werden die Welt verändern, wir Nördlinger, wir 20.000 Mann werden die 8 Milliarden erreichen. Aber nimmt es einfach mal an, weil ich glaube, der Kerngedanke dahinter ist, was wäre wenn? Was wäre denn, wenn die Welt sagen würde, dieser Christenhaufen, das sind die besten Talentscouts, die ich kenne. Das sind die besten Talentscouts, die ich kenne. Ich kenne keinen in der Bundesliga, der so guter Talentscout ist wie die Christen. Und die Christen sind nicht nur spezialisiert auf Fußball. Die sehen in allem was. Ist das echt? Kann das sein? Ich glaube, ja, es kann sein. Ich glaube, ja, es kann sein. Ich glaube, ja, es ist möglich, wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich beim Blutspenden sitze und ich merke seit Wochen und Wochen, dass die Kassiererin immer gut drauf ist. Ich glaube, dass es möglich ist zu sagen, hey, wissen Sie was? Immer wenn ich hier bin, habe ich gute Laune, weil Sie einfach gut drauf sind. Und das kann den Unterschied machen. Ein Satz, der verändert. Ein einziger Satz, der verändert. Oder was wäre es denn, wenn man auch ein bisschen kleiner denkt und dann heißt es, hey, das Gospelhaus in Nördlingen? Das sind diese Talentscouts. Hey, ich war im Gospelhaus und mich hat dann ein Freund hingebracht, weil es mir nicht so gut geht. Und ich bin hingekommen, ich fand das ganz cool und dann bin ich dort geblieben. Und heute kann ich sagen, ich bin irgendwie ein anderer Mensch, weil Leute Leben in mein Leben reingesprochen haben, weil sie was gesehen haben. Was wäre, wenn man sagt, Gospelhaus Nördlingen ist vielleicht nicht der stärkste Fußballclub, aber die haben die beste Talentschmiede. Es sind große Gedanken, aber ich glaube, dass sie mit Gott machbar sind. Ich glaube, dass Gott bewusst gesagt hat, geht raus, macht die Welt zu Jüngern, ermutigt euch einander, betet einander, seid füreinander da. Weil ich glaube, genau das, diese drei Punkte, sehen, stärken, senden, können nur funktionieren, wenn wir miteinander unterwegs sind. Wenn wir füreinander da sind, wenn wir miteinander eine Strecke gehen. Und ich möchte heute einfach zu diesem Fazit kommen, lasst uns das in Kauf nehmen. Strecken zu gehen mit Leuten, wo es vielleicht am Anfang ein bisschen holprig ist, aber am Ende ist die gute Autobahn ausgebaut und die Person kann schneller fahren als ich. Ich möchte zum Ende nochmal beten und ihr dürft gerne dafür aufstehen. Hey Gott, du bist ein großer Gott. Gott, du bist so groß, dass deine Gedanken, deine Träume und deine Visionen so viel höher und weiter sind als das, was wir jemals sehen können. Aber du bist ans Kreuz gegangen und du hast Beziehung wiederhergestellt, weil du gesagt hast, ich will mit dir zusammen sein und ich will, dass du meine Gedanken und meine Liebe kennst. Gott, und ich bete, dass du uns wirklich Augen schenkst, die sehen, was du siehst. Dass du uns Augen schenkst, die in dem ganzen Nebel wirklich das funkelnde Gold entdecken. Dass sie das nehmen, polieren und wirklich zu was Großem formen, Jesus. Ich bete, dass wir Goldgräber werden, nicht nur für uns untereinander, sondern auch, wenn wir rausgehen, Jesus. Ich bete wirklich, dass wir als Talentscouts bekannt sind, die einen Unterschied machen, indem sie einfach sagen, was sie sehen, Jesus. Schenk uns da wirklich Einsicht in das Leben der Menschen. Schenk uns da wirklich ein Gefühl dafür, was dran ist. Aber lass uns bei dem Ganzen auch wirklich authentisch sein. Lass uns nicht Leute werden, die einfach so ja, random immer sagen, ach, du bist gut, du bist gut, du bist gut. Sondern schenk uns wirklich tiefe, wichtige, reale Worte, was du in Menschen siehst. Jesus, wir geben uns dir echt hin, einen Unterschied zu machen. Wir geben uns hin und sagen, ja, wir wollen Heldenmacher werden. Und wir brauchen dich aber. Du bist der, der das Potenzial in alle Menschen hineingelegt hat. Und wir können einfach nur sagen, wir sind hier, wir geben uns hin und wir wollen ein Teil von deinem Plan werden. Und wir möchten anfangen, mehr zu sehen, mehr zu stärken und mehr zu senden. Amen. Ja, wir werden jetzt noch einen Song singen. Nehmt den einfach wirklich als eine Zeit, wo ihr das sacken lasst. Oder aber eine Zeit, wo ihr sagt, ja, das glaube ich. Und ja, ich glaube, Gott, ich glaube auch an dich. Nehmt es wirklich bewusst und schaut, was für euch dran ist. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag.